Vor der Predigt möchte ich gerne noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns kennst durch und durch. Wir danken dir, dass du weißt, was wir brauchen und dass wir immer wieder zu dir kommen können, dass wir uns fallen lassen können in deine Hände. Wir danken dir für dein Wort, die Bibel, das du uns gegeben hast und dass du zu uns redest. Öffne du jetzt auch unsere Herzen für dein Reden. Amen. Wisst ihr, wie ihr die meisten Theologen in Verlegenheit bringen könnt? Also den Rabbi natürlich nicht und den Markus. Ihr müsst ihr einfach nur fragen, was steht in Johannes 3, Vers 10? Johannes 3, Vers 16 weiß ja jeder, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter, aber Johannes 3, Vers 10? Und dann fragen euch die Theologen, ja was denn? Und dann könnt ihr antworten, und du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Also dieser Satz kommt ja aus der Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Mit dieser Begegnung wollen wir uns heute beschäftigen. Und vor 14 Tagen haben wir ja uns damit beschäftigt, wie ist Jesus seiner Mutter begegnet bei der Hochzeit zu Kana. Heute das Thema, wie begegnet Jesus einem Theologen, dem Nikodemus. Wir lesen ab Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Warum kam der Nikodemus zu Jesus mitten in der Nacht? Vielleicht deshalb, weil er so ein vielbeschäftigter Mann war, aber ich nehme an, es hatte eigentlich einen anderen Grund. Denn wir wissen ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren grundsätzlich Jesus gegenüber ja sehr skeptisch und distanziert eingestellt. Und jetzt kann der Nikodemus, selber ein Pharisäer, schlecht zu Jesus kommen und sagen: Wir wissen, du bist eigentlich von Gott gesandt. Also das käme bei seinen Kollegen nicht ganz so gut an. Und deshalb kam er wahrscheinlich mitten in der Nacht zu Jesus, weil er von seinen Kollegen nicht gesehen werden wollte, wie er zu Jesus kommt und sagt: Bitte unterweis mich ein bisschen näher, ich komme da nicht so ganz draus. Das wäre nicht so gut angekommen bei seinen Kollegen. Und Jesus? Jesus sagt zu Nikodemus nicht: Komm lieber am helllichten Tag, du kannst doch ruhig zu mir stehen und so zu mir kommen. Nein, er wusste um all die Umstände, in denen der Nikodemus drin stand, und baut dem Nikodemus jetzt nicht höhere Hürden auf, dass er zu ihm kommen kann, sondern er geht auf ihn ein. Er baut ihm keine weiteren Hürden auf. Und das können wir uns zum Vorbild nehmen. Es gibt auch Menschen in unserer Gesellschaft, die haben Fragen im Hinblick auf den Glauben. Bei uns wissen sie wahrscheinlich, ja, wir sind gläubig, bei denen kann man Antworten finden. Und es kann sein, dass sie jetzt in einem Umfeld drinstehen, das ein bisschen antichristlich eingestellt ist. Und wenn man dann, wenn die so im Stillen eine Frage stellen, da muss man dann nicht so in aller Lautstärke antworten: Das freut mich aber, dass du dich für Jesus interessierst. Ich gebe dir gerne Antwort. Sondern da tut man dann auch auf ihn, auf seine Situation, auf seine Umstände Rücksicht nehmen. Und jetzt war es so, dass Jesus es dem Nikodemus ganz besonders leicht gemacht hat. Denn es ist interessant, der Nikodemus kommt mit einer Frage zu Jesus, aber stellt die Frage noch gar nicht. Und was lesen wir hier? Wir lesen implizit, dass Jesus erkannte, was den Nikodemus im Herzen beschäftigt, und Jesus verbalisiert das. Er geht quasi auf seine Frage ein. Er gibt Antwort, bevor der Nikodemus die Frage stellt. Ab Vers 3: Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Jesus beantwortet dem Nikodemus die Frage, wie ein Mensch Anteil bekommen kann an dem Reich Gottes, an dem Königreich Gottes. Oder er sagt ihm, wie ein Mensch quasi Himmelsbürger werden kann. Und die Antwort ist kurz und einfach gesagt, er braucht dazu eine geistliche Neugeburt. Jesus sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie genau haben wir uns das vorzustellen? Wie haben wir das zu verstehen, aus Wasser und Geist geboren zu werden? Nun, am einfachsten ist es, wenn man die Geburt aus Wasser medizinisch versteht. Also zumindest bei unseren vier Kindern war das so, dass bevor die Kinder auf die Welt gekommen sind, da sind sie so im Fruchtwasser im Bauch meiner Frau rumgeschwommen. Ja, und dann unter der Geburt ist irgendwann die Fruchtblase geplatzt und dann kam da Wasser raus und dann irgendwann auch das Kind. Also das war die Geburt aus Wasser, dass das Kind mit dem Fruchtwasser quasi auf die Welt gekommen ist. Um Erdenbürger zu werden, brauchen wir die Geburt aus Wasser, die natürliche Geburt. Und um Himmelsbürger zu werden, brauchen wir eine andere Geburt. Nicht nochmal eine Geburt aus Wasser, sondern da brauchen wir die Geburt aus dem Heiligen Geist. Eine geistliche Neugeburt. So wie es die natürliche Geburt, die Geburt aus Wasser braucht, um Erdenbürger zu werden, einen anderen Weg gibt es nicht. So brauchen wir die geistliche Neugeburt, um Himmelsbürger zu werden. Einen anderen Weg gibt es nicht, Himmelsbürger zu werden. Und jetzt beschreibt Jesus hier, wie der Heilige Geist das macht, dass ein Mensch Himmelsbürger wird. Der Wind weht, woher er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Immer, wenn ein Mensch diese geistliche Neugeburt erlebt, ist das ein Geschenk Gottes. Das ist ein Geschenk Gottes, das können wir nicht machen. Da ist ein Wirken Gottes vorhanden, das wir eigentlich bis ins Letzte nicht ergründen können. Übrigens auch die natürliche Geburt ist nach wie vor ein Geheimnis. Was genau löst die Wehen aus und alles Mögliche? Da kann man noch Jahre weiter forschen. Es ist auch ein Geschenk Gottes. Und so ist auch die geistliche Neugeburt ein Geschenk Gottes. Und da können wir eigentlich viele machen und tun. Wir können bei den Menschen ganz viel argumentieren und ihnen intellektuell aufzeigen, wie sinnvoll und logisch das doch ist, an die Bibel, das Wort Gottes zu glauben, an Jesus zu glauben. Wir könnten ganz, ganz viele Liebestaten tun und machen und den Menschen zeigen durch unser Tun, Gott ist Liebe und er liebt auch dich und es lohnt sich, mit ihm zu leben. Wir können noch so viele Gebete sprechen, noch so gute, zeitgemäße Evangelisationsmethoden haben. Am Ende ist es immer ein Geschenk Gottes. wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus findet und die geistliche Neugeburt erlebt. Das können wir nicht machen. Das ist dem Wirken vom Heiligen Geist zu verdanken. Und doch fordert uns die Heilige Schrift zu all dem auf, was ich vorhin gesagt habe. Wir sollen sehr wohl zu jeder Zeit den Menschen Rechenschaft geben können, wenn sie uns fragen, was ist denn die Hoffnung, die wir haben? Wir sollten also auch ihnen den Glauben erklären können. Und sehr wohl ist es wichtig, dass wir auch für die Menschen beten. Und an unseren Taten sollen sie eigentlich auch sehen, Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Dass wir im Glauben, in der Liebe tätig sind, das ist eine Aufforderung, die wir finden in der Heiligen Schrift. Auch, dass wir in den Evangelisationsmethoden schauen, wie sind die anderen Leute und nicht für alle das gleiche Schema haben. Auch das ist ganz biblisch. Denn Paulus sagt, den Juden bin ich ein Jude geworden, den Heiden ein Heiden und den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Wir müssen schauen, wo stehen die Menschen und dann entsprechend ihrem Stand auf sie eingehen. Aber dass ein Mensch dann letztendlich sich bekehrt und die Wiedergeburt erlebt, das ist letztendlich ein Geschenk Gottes. Und das ist eine ganz große Entlastung, wenn wir den Menschen das Evangelium weiterbringen. Da müssen wir uns nicht selber unter Druck setzen und denken, so, und jetzt musst du das bewerkstelligen und machen, dass ein Mensch zum Glauben kommt. Und wenn du es nicht schaffst, dann hast du eben versagt. Nein, es ist ein Geschenk Gottes. Und wenn wir das miterleben dürfen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und die geistliche Geburt erleben, dann macht uns das dankbar und es macht uns nicht stolz, dass wir denken, hab mal wieder tiptop argumentiert. Nein, das macht uns dankbar, weil wir miterleben dürfen, ein Wunder Gottes ist geschehen. Gott hat da etwas Wunderbares geschenkt. Als Jesus dem Nikodemus das mit der geistlichen Neugeburt erklärte, war er mit der Antwort von Jesus nicht so ganz zufrieden. Er musste da das noch mal ein bisschen genauer wissen. Ist ja Pharisäer gewesen, die wollten es immer ein bisschen genauer wissen. Ja, und ist das jetzt bei der geistlichen Neugeburt wirklich so, dass nur der Heilige Geist alles macht? Muss der Mensch dann eigentlich gar nichts machen? Oder wie genau hat man das zu verstehen? Also der Nikodemus wollte das noch ein bisschen genauer wissen. Wir lesen davon ab Vers 9. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht, also der Einleitungssatz. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich von euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus antwortet also dem Nikodemus folgendermaßen. Bei der geistlichen Geburt, da wirkt der Heilige Geist die Neugeburt des Menschen. Und diese geistliche Neugeburt, die wird daran erkennbar, dass ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Also überall dort, wo der Mensch, also das ist die Sache vom Menschen, wenn der Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann passiert gleichzeitig die geistliche Neugeburt. Also es gibt da eine göttliche und eine menschliche Ebene. Und um dem Nikodemus ein tieferes Verständnis davon zu geben, was es bedeutet, an Jesus zu glauben, gebraucht Jesus eine Veranschaulichung aus der Geschichte Israels, aus dem Alten Testament. Gott hatte ja sein Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten gerettet. Er führte sie ins verheißene Land Kanaan und auf dem Weg dorthin rebellierte das Volk Israel gegen Gott und gegen Mose. Sie lehnten sich gegen sie auf und so hat das Volk Israel sich gegen Gott letztendlich versündigt. Als Strafe dafür sandte Gott feurige Schlangen, die das Volk gebissen hat, und dann, wenn wer gebissen wurde, der musste sterben. Es war ein tödlicher Biss. Aber Gott hatte einen Rettungsausweg. Nämlich, er hatte Mose gesagt, mach da eine eherne Schlange, mach dir auf eine Stange, und wer diese Schlange anschaut, der bleibt am Leben. Diese Begebenheit vergleicht Jesus damit, dass er für unsere Sünde in die Welt kam und sterben musste. So wie die Schlange in der Wüste damals der Rettungsweg war, ist für uns Menschen heute der Rettungsweg aus der Sünde die Erhöhung von Jesus Christus, sein Sterben am Kreuz. Jesus, der ganz ohne Sünde war, der trug stellvertretend für uns unsere Sünde am Kreuz. Die Strafe, der Tod, der uns hätte treffen müssen aufgrund der Sünde, traf Jesus Christus. Und wer das im Glauben annimmt, dass Jesus für uns starb, die Vergebung von der Sünde annimmt, indem er Jesus, der ja von den Toten wieder auferstanden ist, um Vergebung bittet und Jesus in sein Leben aufnimmt, der bekommt das ewige Leben. Und es ist interessant, steht hier nicht, der wird einmal das Leben, ewige Leben bekommen, sondern der hat das ewige Leben. Eine ganz interessante Formulierung. Der hat das ewige Leben, nicht der wird das ewige Leben haben. Warum ist das so interessant? Weil das ewige Leben nicht nur etwas ist, was wir haben als Gläubige, wenn wir mal sterben und dann in der Ewigkeit bei Gott sind, sondern das auch, das gehört natürlich mit dazu. Das ewige Leben haben wir jetzt schon. Das ewige Leben beginnt für uns mit dem Zeitpunkt unserer geistlichen Wiedergeburt. Das beinhaltet nämlich, dass wir schon jetzt Gemeinschaft haben können mit dem lebendigen Gott. Und das ist ja so ein großes Vorrecht, das wir kennen. Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu haben. Dass wir erleben dürfen, wie der lebendige Gott zu uns redet, durch sein Wort. Und dann verstehen wir, weil die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist und wir durch die geistliche Wiedergeburt den Heiligen Geist in uns haben, deshalb verstehen wir, was Gott für uns heute will. Und wir können seinen Plan für unser Leben verstehen. Wunderbar. Und dann dürfen wir erleben auch, wie Gott uns führt durch seinen Geist. Wie Gott uns Frieden und Freude im Heiligen Geist schenkt. Wie Gott uns Trost spendet in schwierigen Situationen. Wie Gott uns hineinstellt in eine Gemeinschaft von Glaubensgeschwistern, dass wir eine Familie haben dürfen, die über unseren eigenen Familienkreis hinausgeht. Nicht immer haben wir das Vorrecht, in einer schönen, glücklichen Familie aufzuwachsen oder so eine zu haben. Manchmal haben wir schwierige Lebensumstände familiär gesehen. Und dann dürfen wir das Vorrecht besonders genießen, in einer geistlichen Familie, in der Familie Gottes eingebettet zu sein. Ja, das ewige Leben ist ein riesengroßes Geschenk, das Gott uns macht. Und wir können eigentlich Gott nicht genug dafür danken, für das, wie er uns beschenkt hat, wie er uns das ewige Leben zugänglich gemacht hat durch den Glauben an Jesus Christus. Und das Schöne an diesem Geschenk ist, dass es Auswirkungen hat auf unser Leben. Jesus sagt hier dem Nikodemus weiter, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Interessant auch hier, Jesus sagt hier nicht, oder Jesus sagt, wer an ihn glaubt, der wird nicht mehr gerichtet. Häufig haben wir ja die Vorstellung vom Gericht Gottes. Das Gericht Gottes ist das jüngste Gericht, wenn man stirbt und dann kommt das Gericht. Ja, dieses Gericht gibt's. Und dann auch das Gericht, wenn Jesus wiederkommt in seiner Macht und Herrlichkeit. Aber Jesus definiert hier das Gericht Gottes auch noch anders. Nämlich, dass das Gericht Gottes jetzt schon existiert. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und zuvor hat Jesus ja auch noch gesagt, dass wer an ihn nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Eigentlich ist es ja so, dass wir seit dem Sündenfall von Adam und Eva unter dem Gericht Gottes stehen. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva stehen wir Menschen unter dem Gericht Gottes. Wir müssen von Gott getrennt leben und können an diesem Schicksal nichts ändern. Und das ist das Gericht Gottes, unter dem wir Menschen von Natur aus leben. Wir müssen in der Finsternis leben. Und wir kennen ja, wie das ist, in der Finsternis leben, wenn andere Menschen sich an uns versündigen und wir verletzt werden, dann ist das was Schweres. Oder wenn wir Dinge tun, die andere nicht gut tun, wenn wir uns versündigen, andere mit Worten beschimpfen, dann passieren Dinge, die einfach das Zwischenmenschliche kaputt machen. Das ist nichts Schönes, das ist nichts Gutes, unter der Finsternis zu leben. Doch durch den Glauben an Jesus Christus können wir ein verändertes Leben haben und ein verändertes Leben führen, nämlich ein Leben im Licht. Wir müssen nicht mehr unter dem Gericht sein, in der Finsternis leben zu müssen, sondern wir können im Licht leben. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist in den letzten Monaten. Bei uns in Ersingen, da war es die letzten Monate sehr, sehr trüb. Immer diese Wolken oder Nebeldecke und dann noch kalt und nass dazu. Finster eben. Aber so die ab letzten Tage, da gab es ab und zu mal so einen Tag, wo die Sonne so richtig durchgeschienen ist. Und das war einfach herrlich. Das hat die Lebensqualität enorm gehoben. So Sonne tanken und ja, Wärme tanken, genießen. Ach, so könnte es doch immer bleiben, so ein bisschen sonnig, nicht wieder so dunkel und grau werden. Und das bringt eine enorme Lebensqualität. Und genauso ist das, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt als Licht, es bringt eine Veränderung der Lebensqualität. Es ist eine andere Lebensqualität, wenn wir Vergebung der Sünden haben und mit einem reinen Gewissen unser Leben führen können, wie wenn uns ständig nur ein schlechtes Gewissen plagt, weil wir Dinge vertuschen, wo wir nicht gut gemacht haben. Das ist Lebensqualität, wenn wir unsere Sünden Jesus bekennen können und ein reines Gewissen haben dürfen. Wenn wir ein Leben führen können mit Sinn und Ziel. Wenn wir uns nicht für vergängliche Dinge einsetzen müssen, sondern für Dinge, die Ewigkeitswert haben. Das ist Lebensqualität. Wenn man nicht immer denken muss, ich brauche mehr und mehr, sondern wenn man sagen kann, und ich bin reich in Christus. Und jetzt kann ich von diesem Reichtum noch weitergeben. Das ist Lebensqualität. Wenn wir wissen, wohin wir hinsteuern, wenn wir einmal sterben, nämlich zur Ewigkeit bei Gott, wenn wir nicht im Unsicheren darüber sein müssen, wo geht unser Leben hin? Wenn wir Anweisungen von unserem Schöpfer haben, wie unser Leben gelingt im Wort Gottes, wenn wir Beistand haben, wenn wir Licht haben in schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und so könnte ich eigentlich noch viel weiter fortfahren, was es bedeutet, die veränderte Lebensqualität zu haben, im Licht Gottes ein Leben führen zu können. Doch, und das ist jetzt etwas ganz Wichtiges, dieses Licht haben wir nur, wenn wir an Jesus glauben. Und Glauben meint nicht nur das Fürwahrhalten von Glaubenssätzen. Das ist ja etwas, was ganz wichtig ist, was wir vor Augen haben müssen. Glaube an Jesus bedeutet nicht einfach nur ein intellektueller Glaube, wo wir bestimmte Glaubenssätze für wahr halten. Das ist auch Element vom Glauben, aber nicht nur. Jesus sagt hier nämlich nicht, wer um die Wahrheit weiß, der wird gerettet, sondern wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Wer die Wahrheit tut, nicht einfach nur, wer um die Wahrheit weiß. Und das ist ein Anliegen, das mir ganz groß ist, dass wir als Gläubige uns nicht einfach dadurch nur auszeichnen, dass wir es einfach besser wissen, weil wir eben die Wahrheit kennen, sondern mir ist es ein Anliegen, dass wir in der Wahrheit leben, dass wir die Wahrheit tun, dass wir in einem Gott wohlgefälligen Leben leben. Und wie genau gelingt uns das? Dass, indem wir uns einfach enorm anstrengen und alles Mögliche machen, uns zusammenreißen und diszipliniert sind. Jesus sagt, dass wir zu ihm kommen müssen. Wer die Wahrheit tut, der kommt zu Jesus. Nicht wir können das aus uns selbst heraus, die Wahrheit tun, ein Gott wohlgefälliges Leben führen, sondern wir können das nur mit Jesus. Wir kommen zu Jesus, um überhaupt mal geistlich neu geboren zu werden. Und dann kommen wir zu Jesus, damit wir ein Leben führen können, wie es Gott gefällt. Wir kommen zum Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir jetzt zum Licht der Welt kommen, können wir auch als Licht in der Welt leben. Und deshalb ist das Wichtigste in unserem Leben die Beziehung zu Jesus, dass er im Zentrum unseres Lebens ist und bleibt. Nikodemus, der hat das begriffen. Er hat begriffen, es kommt nicht auf mich und meine Stellung vor meine Mitmenschen an, sondern es kommt auf mich und meine Stellung im Hinblick auf Jesus. Auf das kommt es an. Wir lesen nämlich an zwei weiteren Stellen in der Bibel vom Nikodemus. Einmal in Johannes 7, Vers 15. Da treffen wir auf Nikodemus und da kommt er nicht in der Nacht zu Jesus wie hier, sondern da tut er sich mit seinen Pharisäerkollegen unterhalten über Jesus. Und die Pharisäerkollegen, die verurteilen sehr Jesus in dieser Szene. Und Nikodemus sagt, so bitteschön nicht, ihr redet ein bisschen falsches Zeug und so. Und dann wird er eben angegriffen, gehörst du eben auch zu diesem Jesus? Also er stellt sich hier zu Jesus. Und dann finden wir ihn noch bei der Kreuzigungsgeschichte, nämlich da finden wir den Nikodemus in Johannes 19, Vers 39, wie er dafür besorgt ist, dass bei der Grablegung von Jesus auch gute Balsamierungsdinge da sind. Er spendiert dafür nämlich 100 Pfund Myrrhe und Aloe. Also ich habe nicht genau so nachgeforscht, wie viel das gekostet hat, aber ich nehme an, das hat eine Stange Geld gekostet. es war eine teure Angelegenheit. Für ihn war das wichtig, für ihn war Jesus wichtig. Ja, Nikodemus hat begriffen, die Hauptsache im Leben ist Jesus. Und diese Hauptsache lasst auch bei uns Hauptsache sein. Vielleicht sind Menschen bei uns da, die haben noch nie grundlegend eine Glaubensentscheidung für Jesus getroffen, haben die geistliche Geburt noch nie erlebt. Ich stehe gern zur Verfügung, wenn jemand das gerne auch ein bisschen nochmal Erklärung haben möchte, da kann ich ihn gerne dabei begleiten. Aber auch für uns, die wir an Jesus glauben, die wir schon die geistliche Neugeburt haben, ist eins ganz wichtig, dass wir in Jesus bleiben, dass wir die Wahrheit tun und ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Und das können wir nur, indem wir immer wieder zu Jesus kommen, indem er das Zentrum unseres Lebens bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du gekommen bist, dass wir durch dich das ewige Leben haben können. Unser großes Anliegen ist, dass noch viel mehr Menschen dieses Vorrecht erleben können, ein lebensveränderndes Leben durch dich zu haben. Dass sie nicht mehr in der Finsternis leben müssen, auf sich selbst gestellt, sondern im Licht ihr Leben führen können. Gebrauch du uns dazu als deine Werkzeuge. Zeig du uns, wo sind Menschen, die sind offen für den Glauben an dich. Wir bitten dich, dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist an unseren Mitmenschen, aber auch an uns. Hilf du uns, auch ganz in dir zu bleiben, dass die Hauptsache bleibt. Amen.